Willkommen bei Chief of Anything, dem Podcast der Coa Academy von und mit Michael Porz und Christian Kohlhof. Für alle, die mit ihrem Unternehmen oder Leben noch mehr erreichen wollen. Wenn dir unser Podcast gefällt, darfst du uns gerne mit einer 5-Sterne-Bewertung unterstützen. Wir freuen uns auch sehr über deine Rezension unseres Buches Chief of Anything und auf deine Teilnahme in unserem Chief of the Year Remote Leadership Program.
Hallo Michael.
Hallo Christian.
Ich habe neulich eine ganz tolle Postkarte gesehen. Und da stand drauf, der Clown ist die wichtigste Mahlzeit des Tages.
Der Clown ist die wichtigste Mahlzeit des Tages.
Genau, also so im Sinne von, es gibt ja so, du hast ja einen Clown gefrühstückt oder sowas, wenn jemand besonders witzig ist.
Ja.
Oder hast in der Witzkiste übernachtet. Genau, und es gibt ja auch noch ein anderes wichtiges Frühstück.
Jetzt sehe ich, wo du hin willst damit.
Okay, krasse Überleitung. Also, es gibt ja jemanden, der die Strategie zum Frühstück isst.
Genau.
In einem Unternehmen.
Frühstück essen mit Strategie.
Genau.
Wenn es richtig schief geht.
Genau. Wir essen auch gern Dog Food.
Ja.
Also our own Dog Food. Also, dass wir die Sachen, die wir lehren und vermitteln, auch selber machen.
Mhm.
Genau.
Wir coachen, ja.
Ja. Und jetzt gibt es diese Aussage, die Kultur des Unternehmens ist die Strategie zum Frühstück.
Ja, frisst.
Ja, genau. Culture eats strategy for breakfast von Peter Drucker. Der hat das supposedly gesagt.
Berühmter Spruch, viel zitiert.
Auch von uns. Und jetzt eben mit dem Clown in Verbindung gebracht. So, was ist denn die Kultur eines Unternehmens? Also wir sind jetzt steigen heute mal wieder ganz, ganz high level ein. Ne? Was ist denn Unternehmenskultur? Ich glaube, jeder hat da so eine eigene Vorstellung davon. Nur gibt es davon für eine Definition oder irgendwie? Wie denkst du darüber nach?
Müsste ich mal kurz mal hier die Kurbel an den Kopf setzen. Also erstmal zum Peter Drucker mit diesem tollen Zitat, was ich seit immer schon ein Mega-Zitat finde übrigens, weil mir dadurch wirklich klar wurde, ich kann mir so tolle Strategien und Maßnahmen und Pläne überlegen, wie ich will. Wenn die Leute nicht mitmachen, dann wird das alles gekippt. Das kann noch so intelligent sein. Es sind mehr Menschen erforderlich als nur der eine oder die eine. Und ich brauche alle dabei. Und wenn alle dabei sind und das mit allen funktioniert, dann nennt sich das Kultur. Oder Kultur ist es auch, wenn es nicht funktioniert. Dann ist es halt eine nicht hilfreiche Kultur. Also dann, ich würde es dann eine schlechte Kultur nennen. Eine gute Kultur ist eine, die hilft, das, was wir machen wollen, auch zu machen und zu realisieren. So, das heißt also, Drucker sagt, ich kann mir die ganze Arbeit mit der Strategie sparen, halt positiv formuliert, die ganze Arbeit mit der Strategie und den ganzen tollen Strategiemodellen, die bringt es dann, wenn ich eine tragfähige Kultur dafür habe. Okay, so jetzt habe ich laut nachgedacht eine Minute und jetzt.
So, das klingt ja für mich so, wie wenn ich früher mal so Anfang des Jahres mir Sachen vorgenommen habe. Also dieses Jahr esse ich gesund, trinke keinen Alkohol mehr, gehe ganz viel ins Fitnessstudio. Das war ja auch so eine Strategie oder eine Taktik, die ich mir dann vorgenommen habe. Und meine eigene Kultur oder so dieses, wie ich bin oder meine Glaubenssätze haben das dann relativ schnell manchmal gefressen noch.
Und eine Woche später war Schluss mit Neujahrsvorsätzen.
Ja. So, das war früher. Mittlerweile bin ich ja da besser, weil jetzt kenne ich meine Kultur. Deswegen kann ich mir auch die Strategien wählen und die so auch anpassen, dass ich eben auch die Sachen mache, die ich mir vornehme.
Ja. Ja, jetzt hast du gefragt, was macht Kultur aus?
Ja.
Zurück zur Frage. Ja, viele Punkte. Wir haben eine Checkliste dafür.
Nein.
Ja. Doch. Und die ist eine Zusammenfügung. Alles, was wir ja machen, ist ja Zusammenfügung von eigenen Erfahrungen und Sachen, die wir irgendwo haben lernen dürfen.
Genau.
Und das ist also eine Sammlung von den Punkten, die sehr oft angeführt werden, was kulturstiftend ist, also was Kultur stark beeinflusst. Da gibt es viele Modelle zu. Das ist das Modell, wo wir jetzt durchsprechen werden, vermute ich zumindest, ist unsere Erkenntnis, was es für dich und für mich und mit Coa Academy bringt und hilft, um an die wesentlichen Themen zu erinnern. Und
der erste, sag mal, kurz noch, kann ich denn die Kultur eigentlich beeinflussen? Also das klingt ja jetzt so, wenn ich die Strategie, also Strategie weiß ich ja mittlerweile, wie das geht. Ja. Kultur, ist das überhaupt beeinflussbar oder bin ich da Opfer?
Hm. Oh. Also Opfer sind wir ja nie, sondern nie. Ne? Also wenn wir gute Leader sind, dann sind wir nie Opfer und können damit auch die Kultur beeinflussen. Mhm. Und die Kultur braucht am längsten zu beeinflussen. Mhm. Also Supertanker-Stuff, ne? Ich drehe das Steuerrad des Supertankers und der dreht sich 2 Jahre später dann nach links oder rechts.
Ist das dann das, was in großen Unternehmen oft so als Change-Management bezeichnet wird?
Oh, finde ich gut.
Wenn ich eine Kultur ändere, die Frage kriege ich immer wieder und ich weiß es echt ehrlich gesagt gar nicht. Hm.
Kann sein.
Ja. Also wir machen auf jeden Fall kein Change-Management, sondern wir entwickeln das einfach.
Also da würde ich sagen, dass nicht jeder Change, der in so großen Organisationen mit Change Management so toll beschrieben wird, unbedingt einem Ändern der Kultur dient. Und dass es schon große Themen sind, die vielleicht dann einen Einfluss auf die Kultur haben. Weiß ich nicht, ob das immer kulturell ist. Mhm. Das habe ich auch selber, doch ich habe es einmal miterlebt, wie eine Kultur in einer Firma, wo ich mit drin war, sich ganz schnell gedreht hat, nachdem nämlich der CEO wegging, also verstarb. Mhm. Und als sich dann die Spitze wandelte, dann wurde die Kultur auch schlagartig anders. Mhm. Und hat sich in meinen Augen niemals davon erholt, leider. Aber das ist natürlich meine Wertung hinsichtlich der Kultur, die ich gut fand und viele Menschen damals gut fanden. Mhm. Okay. Also der Fisch stinkt vom Kopf und so weiter.
Ja, oder kann auch duften, also wenn die Führungsmannschaft gut unterwegs ist.
Am liebsten, ja.
Okay, also der Fisch duftet vom Kopf.
Ja.
Genau, gut, dass wir einen Clown gefrühstückt haben. Okay, die Checkliste, die Kultur-Checkliste. Was macht die Kultur aus?
Also der erste Punkt, den ich gerne nenne, und durfte ich mit einer Reihe HR-Lern über Kultur sprechen, über das Thema Wunschkultur, bei einer Kibun-Veranstaltung. Hallo Anna, falls du uns zuhörst. Und zwar ist da ein bisschen auf Überraschung gestoßen, dass nach meiner Meinung an erster Stelle auf die Liste der Kunde gehört.
Der Kunde. Mhm.
Nämlich, dass ich ein Verständnis habe vom Kunden der Firma und dass wir als Organisation eine Empathie haben für den Kunden. Also ein Verständnis davon, wie es unserem Kunden geht, was die denken, was die fühlen, was die hören, was die sagen, wie die handeln, was die beschäftigt, wo die Probleme mit haben, was die brauchen, was die wollen, was nicht unbedingt das Gleiche ist, wie was sie brauchen. Und also ein tiefgehendes Verständnis, eine Empathie für den Kunden ist für meine Begriffe die Nummer 1 für eine erfolgreiche Kultur, weil ohne Kunde kein Unternehmen, ohne Unternehmen keine Kultur.
Und das gibt dem Ganzen ja auch den Blick von außen auf die Kultur und das Unternehmen und den Blick nach außen auch.
Ja. Ja, und die Verankerung dafür, wofür wir eigentlich hier sind, nämlich letztendlich, um irgendwie einen Unterschied für den Kunden auszumachen in deren Leben. So. Das gehört für mich an erster Stelle. Das mag überraschend klingen. Ich bin nur ohne Kunden. Das beeinflusst die Kultur maßgeblich, was wir für Kunden machen wollen.
Ja. Und Empathie bedeutet ja Mitgefühl und nicht Mitleid. Mhm. Also bedeutet ja nicht, unsere Kunden tun mir auch leid.
Ich bewundere unsere Kunden.
Genau. Ja, also es ist praktisch ein Gefühl dafür zu haben, wie der Kunde ist.
Genau.
Was die Themen sind, was die Engpässe sind. Mhm.
Genau. Ja. So, das ist die Customer Empathy. Gibt's auch tolle Modelle zu Customer Empathy Map und sowas. Ja? Mhm. Letztendlich ist das eine gute Reflexion davon, wer sind die Kunden. Das kann ich auch nach Segmenten unterteilen. Also wenn ich verschiedene Kundengruppen definiert habe, hilft das nochmal, das aufzudröseln. Und für jeden davon überlege ich mir, was sind eigentlich deren Probleme, was brauchen die, was möchten die gerne, was sind deren Wünsche, was sehen die, was hören die, was fühlen die, was schmecken die, also geht da alle Sinne durch, ne? Das WAKOG-Muster funktioniert auch da, visuell, auditorisch, kinästhetisch, olfaktorisch, gustatorisch, was schmecken die so? Und auch, was bedeutet Erfolg für dich? Wie schmeckt der Erfolg? Damit ich die unterstützen kann. So, das hat einen Einfluss. Wenn das einen Einfluss auf die Kultur hat, dann haben wir schon mal einen guten Start, dass wir uns mit irgendwas beschäftigen in der Welt, was was bringt.
Ja.
Und dann kommt als nächstes bei mir auf der Liste der Vierklang. Der PVVS-Vierklang.
Die Ukulele. Purpose, Mission, Values, Strategies.
Genau, wo wir ja schon zu Genüge drüber gesprochen haben. Der eine oder andere denkt jetzt wahrscheinlich, oh, schon wieder. Ja, das sind die vier großen Dinger. Ja, wofür sind wir eigentlich hier, übers Geld verdienen hinaus? Wo sind wir als Firma hingelangt, wenn es mega geil gelaufen ist in 5 Jahren? Welche Werte richten unsere Verhaltensweisen aus und geben uns Stärke, das große Ziel zu erreichen? Und was setzen wir in den nächsten 6 bis 12 Monaten mit klaren Zielen um, im Einklang mit den Werten, damit wir große Schritte Richtung Vision machen und unseren Zweck, unseren Purpose in der Welt erfüllen? Das ist der große Vierklang aus Purpose, Vision, Values und Strategies. Und der, das habe ich einige Male miterleben dürfen, wenn der klar ist und auch immer wieder klar kommuniziert wird und auch einen Rhythmus hat, der das Ganze weiter vorantreibt, gebetsmühlenartig, fällt mir da der Ausdruck ein. Also wenn das gebetsmühlenartig mühlt, dann ist das für die Kultur sehr, sehr prägend und kann sehr, sehr erfolgreich machen.
Wie prägt das denn genau die Kultur? Also gibt es da einen Mechanismus, wie ich da von Purpose, Vision, Values auf die Kultur komme, die ich haben möchte, oder?
Du meinst, wo die herkommen, oder?
Also ich mache ja jetzt einen Purpose, Vision, Values Workshop, ich habe dann im All-Hands-Meeting, spreche ich darüber, und das alleine prägt schon die Kultur, oder?
Ja, dass ich immer wieder darüber rede und einfach daran erinnere, ne? Chief Repeating Officer, also jeden Tag 3-mal davon reden zum Überzeugen, 6-mal davon sprechen, um sich dran zu erinnern, ne? Und wir machen das ja auch so in unserem wöchentlichen Team-Meeting im Check-in. Am Anfang pitcht einer von uns unseren Vierklang aus Purpose, Vision, Values und Strategies, um daran zu erinnern, was eigentlich, wo wir dran arbeiten. Weil das ist unser Job als Team, diesen Vierklang in die Realität zu überführen.
Okay, und das ist dann praktisch ein Ritual, also bei uns ist das ein Ritual, was wir da draus gebastelt haben.
Ja, genau. Auch, dass wir das vierteljährlich oder dritteljährlich updaten und da immer wieder drauf gucken. Jetzt sind wir nach 3 Jahren mit Coa Academy an dem Punkt, wo Purpose 100% fix ist und steht und wir das auch erkannt haben, wo unsere Vision auch ziemlich fix ist. Die Messgrößen könnten sich da vielleicht noch ein bisschen wandeln jetzt mit der Zeit, aber im Großen und Ganzen ist uns klar, wo wir hinwollen. Und unsere Werte, die haben du und ich vor 4 Jahren das erste Mal definiert, aus uns beiden heraus abgeleitet, und haben wir kürzlich mit dem Team geupdatet. Das war total toll zu sehen, wie dann 4 Jahre später die Ursprungswerte sich entwickelt haben und abzulesen sind. Das war auch kongruent, aber nicht vom Wortlaut gleich. Und dann die Strategien machen wir sowieso ja jedes Vierteljahr oder in unserem Fall Dritteljahr, wo wir die updaten. Also dieser Rhythmus, den großen Rhythmus reinzukriegen, das ist schon auch eine Errungenschaft, das überhaupt hinzukriegen und so durchzuziehen, dass Zielsetzung und Planung so frequent und so mit gebetsmühlenartig durchgezogen wird.
Ja. Cool. Also das sind die Rituale und die Rhythmen, die wir gebaut haben jetzt.
Ja, und alle Rhythmen dienen letztendlich, die ganzen Rhythmen und Rituale, die dann das, wo sind wir angekommen, 5. oder 6. Element der Kultur sind, die ganzen Rhythmen, die erfüllen einen Zweck. Dass ich es auch wirklich umsetze. Um mich jeden Tag oder jede Woche wieder zu aktivieren, meine Erinnerung zu aktivieren, dass das die Aktionen sind, dass das das Ziel ist, dass die Vision ist, dass der Zweck ist, und halt das wiederholen, wiederholen, wiederholen. Und deswegen ist Rhythmus so wichtig.
Ja.
Und es ist immer die nächst schnellere Frequenz, die hilft, die größere Frequenz umzusetzen. Also zum Beispiel, wir machen vierteljährliche Planung oder dritteljährliche, ja, und legen da unsere 4, 5, 6 großen Strategien für die Firma fest. Damit das klappt und damit das wirklich umgesetzt wird, müssen wir uns mindestens jede Woche, schnellerer Rhythmus, daran erinnern, was es eigentlich ist, um in unserer Erinnerung das immer zu aktivieren und wachzuhalten und am Leben zu erhalten, damit auch das wirklich geschieht. Mhm. Updaten tun wir das Bild nach 3 Monaten dann oder nach 4 Monaten. Ja, und der schnellere Rhythmus ist der Rhythmus, der dafür sorgt, dass es in Erinnerung bleibt und wirklich umgesetzt wird. So wie mit deinem Neujahrsvorsatz. Mhm. Diese aktivierenden Fragen, das ist eine tolle Methode, immer wieder dran erinnern und immer wieder drauf gucken, und zwar ohne zu judgen, ohne Wertung, also ohne dann zu sagen, das war jetzt aber gut oder war aber schlecht oder so, einfach nur, ja, das ist unser Plan, und da mal reflektieren, habe ich gestern mein Bestes gegeben, daran was zu tun, okay, geht vielleicht ein bisschen mehr, das passiert unbewusst, mhm. Ja, und durch diesen schnelleren Rhythmus wird das große Ziel am Leben erhalten und damit dann zur Realität.
Ja. Ja, diese aktivierenden Fragen, das hatten wir auch schon mal in der Folge, gell? Da geht es aus dem Buch Triggers.
Genau, von Marshall Goldsmith. Ganz fantastisches Konzept. Da ist für mich endlich der Groschen gefallen, wie das mit den Neujahrsvorsätzen funktioniert. Mhm. Und mit allen anderen Zielen. Ja, ja. Und seitdem hänge ich mir einen Zettel an meinen Badezimmerspiegel und erinnere mich da jeden Morgen dran, indem ich drauf gucke und mich frage, habe ich jetzt gestern mein Möglichstes getan, um mit diesem Punkt voranzukommen. Und oft muss ich mir eingestehen, naja, auf einer Skala von 1 bis 10 war es gestern vielleicht eine 2 oder eine 3. Mhm. Und nach 3 oder 4 Tagen wird der Druck von innen so groß, dass ich auf einmal anfange umzusetzen, ohne mir noch groß was zu überlegen. Ja. Und das machen die großen, das machen die Firmenrhythmen mit der ganzen Organisation.
Ja.
Ja. Automatisierte Psychologie.
Ja.
Was haben wir noch?
Ja, Brand und Marke. Wir sind wieder nach außen.
Die Marke, ja.
Nach innen.
Ja.
Es wirkt ja nach innen und nach außen.
Genau, also alles, was wir jetzt gerade beschrieben, also Verständnis vom Kunden, das ist ja auch nach außen. Und dann haben wir Purpose, Vision, Value, Strategies als der große Masterplan. Wir haben die Rhythmen, die das immer wieder aktivieren und am Laufen halten, dass dieser große Masterplan umgesetzt wird. Und was wir nach außen ausstrahlen, quasi die Gesamtheit unserer Ausstrahlung, die von außen wahrnehmbar ist, das ist, was Marke ist. Mhm. Wir hatten ja schon mal das Verhaltensmodell, weißt du noch? Mhm. Wo wir definiert haben, Verhalten ist alles, was ich an einem Menschen beobachten kann.
Genau, alles, was ich filmen kann, ja. Sich aufnehmen kann, was ich sehen kann.
Und Ergebnisse. Fühle, schmecke, was andere erzählen. All das, was von außen beobachtbar ist, ist Verhalten am Menschen. Mhm. Und bei einer Firma ist das die Marke. Alles, was ich von außen beobachte von einem Unternehmen und mitkriegen kann, trägt zu meinem Verständnis der Marke bei. Mhm. Weil die Marke, die gehört nicht der Firma, die gehört mir als Kunde. Die forme ich in meinem Kopf wie ein Vogelnest, was ich mir nach und nach zusammenbaue, mhm. aus lauter Informationen, die ich aufgeschnappt habe. Und alles, was ich beobachten kann, zufällig oder nicht zufällig beobachtet habe, das führt zu meinem Image von dieser Firma, und das ist, was Marke ist. Mhm. So, und das ist auch Teil der Kultur, weil wenn wir es richtig geil machen wollen, dann überlegen wir uns, was wir nach außen ausstrahlen. Mhm. Und wenn wir es richtig geil und authentisch machen wollen, dann heißt das auch, dass klar ist, dass das, was innen drin passiert, auch beeinflusst, was nach außen ausgestrahlt werden kann. Mhm. Also ich kann nicht innen drin alles schwarz malen und dann nach außen weiß ausstrahlen.
Ja.
Muss mindestens kongruent sein.
Und wir haben ja vor 3 Jahren, als wir alles hier aufgesetzt haben, haben wir ja mit PVVS angefangen. Das war unser erster Schritt. Und danach haben wir uns hingesetzt und gesagt, okay, wie entwickeln wir jetzt die Markenpersönlichkeit?
Genau, ja. Und sind dann ja von da reingegangen mit den Werten des Unternehmens und mit dem Purpose und auch mit der Vision. Also diese 3 Sachen, Purpose, Vision und Values, die beeinflussen maßgeblich, was für eine Markenidentität ich überhaupt schaffen kann. Ja. Weil es muss zueinander passen. Ne? Selbe Spruch wie eben. Ich kann nicht innen drin schwarz malen und nach außen weiß ausstrahlen oder umgekehrt. Ja. Und ich meine schwarz malen gar nicht negativ, sondern einfach nur als, ja, das muss zueinander, ist wie die 2 Seiten einer Medaille. Hatten wir auch schon mal eine Folge zu.
Ja.
Ja. Schön, wie sich das alles so wiederfindet, ne?
Ja. Jetzt so nach Jahren fällt alles zusammen.
Mir wird auch immer klarer, du.
Ja.
Gott sei Dank.
So, der nächste Punkt, der die Kultur beeinflusst, sind natürlich die Stories und Geschichten, die ich erzähle im Unternehmen, die andere erzählen und die wir auch nach außen erzählen. Ne?
Ja, die auch zur Marke beitragen.
Ja.
Und die auch dazu beitragen, dass ich vielleicht im Recruitment-Prozess dann jemanden davon überzeuge, mitzumachen oder auch vielleicht jemanden abschrecke, nicht mitzumachen. Mhm. Was beides gut ist, solange es passt. Ne? Da gibt's dann schöne Techniken zu. Also stell dir vor, wir sitzen abends beim Lagerfeuer, ja, und reden über die Firma und tauschen so die ganzen coolen Geschichten aus.
Weißt du noch damals?
Ja, ich glaube, das kommt aus der Neandertaler Zeit, so, oder aus der Steinzeit. Also das Abendprogramm nur daraus bestand, sich gegenseitig Geschichten zu erzählen. Und so sind wir Menschen ja gestrickt, dass wir Geschichten gerne hören. Ja. Oder gucken oder lesen. Und im Grunde läuft es darauf zurück, auf so eine uralte menschliche Verhaltensweise, dass das Austauschen von Geschichten zur Kultur beiträgt. Genau wie in jedem Völkerstamm und in jedem Teil der Menschheit, die sich irgendwo entwickelt haben, die Geschichten, das ist, was auf Dauer dazu führt, dass ein gewisser Ethos, ein gewisser Stil erhalten bleibt.
Ja, und das Spannende hier ist ja, es hat ja jeder dann oder jede im Unternehmen eine andere Geschichten.
Ja.
Es bildet sich ja praktisch so ein riesen Kanon an Geschichten. Ja. Also wir waren ja jetzt vorletzte Woche, waren wir zusammen in London zu viert. Ja, also da sind einige Sachen passiert, die wir jetzt erzählen werden und jeder aus ihrer eigenen Perspektive dann auch.
Ja. Ja, ich habe mal bei einem Unternehmen angefangen vor vielen Jahren, bei einer Unternehmensberatung, und die hatten dann so einen 120 Seiten Schinken. The History of, das war damals Anderson Consulting. Und ich kann mich heute noch dran erinnern, dass in dieser Geschichte wurde dann am Anfang von der großen hölzernen Tür erzählt, die im Büro in Chicago seit, keine Ahnung, 1880 den Eingang da verziert. Ja, und also diese banale Geschichte ist mir heute noch in Erinnerung geblieben, wie die von dieser Tür erzählt haben. Und ich durfte beim Start in der Firma, wurde mir dann nahegelegt, doch bitte auch die Geschichte durchzulesen. Und bevor ich dann zum Induction Training komme, dass ich halt schon ein bisschen was über die Firma weiß. Also ein ganz konkretes Herangehen an das Onboarding neuer Mitarbeiter, um diese Geschichten, die Kultur bei denen stützten, da aufrecht zu erhalten und das so weiter zu vererben.
Ja, wie wir ja unseren Gründungsmythos haben, wie wir uns kennengelernt haben, öfter mal getroffen. Dann die Leonie kam dazu.
Ja, remote gegründet, ne? Zum Notar gegangen, ohne sich persönlich kennengelernt zu haben. Das ist auch so, das sind so Geschichten, ne? Und dann da gibt's so einen Katalog von Standardfragen dann, ja. Also was nur hier bei uns passieren könnte, unser Vorbild ist, ja, wer hier erfolgreich sein will, muss.
Oh, tiefe Glaubenssätze.
sind schöne Interviewgeschichten auch, ja. Also die sich dann erzählen lassen. Ich weiß noch, mir hat noch mal in einem anderen Interview irgendwann mal jemand davon erzählt, also wenn ich jetzt bei dieser Firma anfangen würde und nicht bei der Konkurrenz, das wären ja alles nur, wie hieß das nochmal, so quasi so Fließbandarbeiter, ne? Aber hier bei uns, da ist halt so wirklich unternehmerisches Engagement gefragt und da ist quasi jeder ein Hunter, ja, der mit dem Bogen durch die Gegend läuft und also die hatte auch wirklich so bildliche Vorstellungen. Das hat bei mir dazu geführt, dass ich mir gedacht habe, nee, die Kultur passt nicht zu mir, ich möchte da nicht hin. Was wahrscheinlich gut war, weil wenn die Kultur da wirklich so ist, wie die Dame das mir damals erzählt hat, dann hätte ich da auch nicht sein wollen. Insofern haben mir die Geschichten wirklich sehr geholfen, einen Eindruck zu bekommen und ein Gefühl dafür zu kriegen, ob das ganze Fachliche hinaus, ob ich da gut hinpasse und mich in der Kultur überhaupt wohlfühle.
Ja. Cool.
Na gut.
Stories und Geschichten. Nächster Punkt für die Kultur, was prägend ist. Performance Management.
Ah, ja, herrlich. Vielleicht. Wir benutzen ja lieber positive Sprache.
Ja, ja.
Also, wie geil ist das, wenn es richtig geil läuft? Also, Performance heißt ja, es läuft, ne? Also die Kunden strömen nur so zu uns und jeder im Team performt und weiß genau, sie oder was er machen soll. Hand greift in Hand und es ist einfach ein tolles Team. Und wir gewinnen dann den World Cup, die Weltmeisterschaft oder die Regatta oder die was auch immer das Spiel ist, was wir spielen. Mhm. Oder sind halt so ein High-Class World Performance Kick-Ass-Team. Wo es einfach geil rund läuft. Das ist das Thema Performance Management. Und auf der negativen, auf der Schattenseite ist das, Ziele haben wir uns zwar schon mal gesetzt, aber das passiert eher so nebenbei.
Funktioniert für uns nicht so gut.
Könnten wir eigentlich mal machen, aber wir sind eher so die spontanen Typen. Ne? Das ergibt sich so ganz gut. Also wir wissen schon alle, was gemacht werden muss.
Oh ja.
Das sind halt verschiedene Sichtweisen auf das Thema Performance, die viel aussagen über die Kultur. Mhm. Und oft vom Chef geprägt werden.
Ja. Ja, wenn der Chef sich nicht committen will, vielleicht. Oder die Chefin.
Ja, und auch seine Performance nicht misst und sagt man, okay, da war ich jetzt gestern eher nur auf nur 5 auf der Skala von 1 bis 10, dann macht das jeder im Unternehmen auch so.
Cool.
Ja, und auch Performance Management fürs ganze Unternehmen, ne? Performance Management ist ja auch die Sache hier, jeder einzelne Mitarbeiter, wie erreiche ich meine Ziele, jedes Team, wie erreiche ich die Ziele und auch die Firma. Ja, auch am Ende des Geschäftsjahres einen Abschluss zu machen und das alles zu reflektieren und zu sagen, wie ist eigentlich das letzte Jahr gelaufen? Nicht jetzt nur Umsatz und Gewinn, die nackten Zahlen, sondern alles andere. Wie war denn unsere Performance? Was haben wir denn am Anfang des Jahres geplant? Wie bewerten wir uns selber? Wie reviewen wir uns? Und was heißt das jetzt fürs nächste Jahr? Damit dann auch mit den Erkenntnissen, es ist im Grunde Growth Mindset. Ne? Also wie kann ich daraus noch mehr lernen und wie können wir noch besser werden, damit das für uns alle noch mehr Freude macht, wenn wir hier so toll performen?
Ja. Cool. Und last and least, die Struktur.
Ja.
Die Struktur des Unternehmens. Ich meine, wir haben ja jetzt viele Sachen schon gehabt, die auch strukturell sind. Also die Rhythmen, die Rituale, wie messe ich denn die Ergebnisse? Das alles schon Struktur, gehört da noch was dazu?
Also ja, das ist alles Struktur, ne? Also alles, was irgendwie System ist und Prozess und Ablauf und auch Tools gehören für mich auch zur Struktur, die wir benutzen. Im Grunde alles, wie wir die menschliche Zusammenarbeit organisieren und strukturieren. Mhm. Und die ganz große Ebene der Struktur ist halt so die generelle Organisationsform. Da haben wir auch schon mal eine Folge zugemacht vor einiger Zeit, ne? Wo auf dem linken Ende der Skala die sogenannte Hierarchie ist und auf der rechten Seite der Skala die Holakratie. Ja, vollkommen verschiedenartige Organisationsformen, die teilweise erstaunlich, wie die jeweils andere sind, also was so Disziplin und Regeln und so weiter betrifft, hatte ich da früher viele Missverständnisse zu den beiden. Und wo meine Lieblingsorganisationsform immer noch die Kollaboration ist.
Die Kollaboratie.
Also, die Kollaboratie, genau. Ja.
Wo sich einfach Menschen treffen mit einem gemeinsamen Ziel.
Ja.
Das verfolgen.
Weil weißt du noch, wir hatten ja in unserem Remote Leadership Episoden vom Podcast. Da waren ja Firmen bei hier 200-300 Leute um die Welt verteilt, die für verschiedene Firmen arbeiten, an ein und derselben Sache arbeiten, also dem gleichen Purpose dienen, mit einer Vision, sich nie getroffen haben, um die Welt verstreut sind und saumäßig gut performen. Und die Organisationsform ist eine komplett lose und laxe, die rein zielorientiert ist und alle sind damit total glücklich.
Ja. Das heißt, das ist dann auch eine Kultur, die bestimmte Menschen anzieht und andere vielleicht auch abstößt.
Ja, die auch nicht für alle funktioniert, genau. Ja. Spannend bei der Frage dann jetzt, wo du sagst, anzieht und abstößt, ist ja gleichzeitig gilt immer noch, Diversität ist hilfreich. Und ich brauche verschiedene Typen drin und wie das dann ist mit den verschiedenen Persönlichkeitstypen und mit verschiedenen Strukturen, verschiedenen Kulturen. Das heißt, dass ich in meiner Kultur auch zulasse, eine Diversität von Persönlichkeitstypen, von denen manchen die Kultur leichter fällt und manchen ihnen von Natur aus nicht so leicht fällt, aber dass wir trotzdem eine Kultur schaffen, wo alle sich darin entfalten können.
Ja.
Und, cool. So, wer den Zauberwürfel aufgelöst hat, der kann uns dann gerne bitte mal eine Podcast-Episode aufsprechen.
Ja, da freue ich mich dann sehr drauf.
Jetzt 10x10 Würfel.
Ja, vielen Dank, Michael. Jetzt sind wir einmal durch das Thema Kultur. Genau, von dem Breakfast, also die Kultur ist die Strategie zum Frühstück. Wir haben einige Punkte erzählt, die Kultur prägen. So, Michael, jetzt die letzte Frage. Auf einer Skala von 1 bis 10, hast du dein Bestes gegeben, um hier eine tolle Podcast-Folge zu machen?
ja. Also ich würde mir eine 8 oder eine 9, eine 8 gebe ich mir.
Okay.
Oder eine 9. Eine 10 fand ich nicht.
Was hättest du besser machen können?
Ich hätte mir im Vorfeld noch mehr Gedanken und noch mehr Vorbereitung dazu machen können.
Okay. Cool, dankeschön. So, und um weitere Nachfragen zu vermeiden, gebe ich mir eine 10 von 10 und wünsche dir noch einen schönen Tag.
Ich wusste es. Sehr gut. Tschüss.
Tschüss.
Das war der Chief of Anything Podcast der Core Academy mit Christian Kohlhof und Michael Porz. Willst du auch als wahrer Leader deine Ziele mit mehr Leichtigkeit erreichen und ein Team aufbauen, das einfach funktioniert? Wir laden dich herzlich ein, in unsere nächste Live-Leadership-Session hineinzuschnuppern. Bewirb dich jetzt unter coa.academy/dabeisein.